Vielleicht kann sich noch mancher von euch erinnern, vor einiger Zeit, als es noch nicht so sehr lang her, gab es ein sehr großes Thema, das durch die Medienlandschaft ging. Am 13. Oktober letzten Jahres hat die Hamas unter starkem Druck die letzten noch 20 lebenden Geiseln freigegeben. Vielleicht kommt es wieder ein bisschen in Erinnerung. Die Geiseln, die sie 2 Jahre früher geraubt hatten bei diesem großen Angriff, Terrorangriff. Und bei dieser Gelegenheit, oder dass das überhaupt geschehen ist, hat der amerikanische Präsident Donald Trump ziemlich viel Druck ausgeübt. So, und in Israel gab es natürlich großen Jubel. Und bei dieser Gelegenheit, da ist etwas geschehen, das hat sich mir ein ganzes Stück eingeprägt. Ein Rabbiner bezeichnete Trump als den Messias. Ja. Wir wollen heute über einen Bibeltext nachdenken, in dem uns nicht irgendein einflussreicher Politiker gezeigt wird, dem manche Juden den Status Messias verleihen. Nein, wir wollen uns den wahren und wirklichen Messias ansehen. Denn er ist längst gekommen, wir wissen das. Und er hat längst sein Volk befreit. Und zwar aus einer viel, viel größeren Knechtschaft. Das Problem ist nur, die Juden glauben es nicht. Und der größte Teil der Heiden glaubt es nicht. Bis heute. Und darum müssen sich die Menschen eben an Menschen hängen. Mit all den bitteren Konsequenzen, die das hat. Wollen wir den Bibeltext aufschlagen, wer es mitlesen will. Er steht im Matthäusevangelium im Kapitel 21. Und ich lese die Verse 1 bis 17. Da sie nun nahe an Jerusalem kamen, gen Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden und ein Füllen bei ihr. Löset sie auf und führt sie zu mir. Und so euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sobald wird er sie euch lassen. Das geschah aber alles, auf das erfüllt würde, was da gesagt ist zu den Propheten, durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und setzten ihn darauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg, die anderen hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorüberging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth aus Galiläa. Und Jesus ging zum Tempel Gottes hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß der Wechslertische und die Stühle der Taubenkrämer und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, und sagten: Hosianna dem Sohn Davids, wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet? Und er ließ sie da und ging zur Stadt hinaus, gen Bethanien, und blieb daselbst. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ja, schon eine ganze Weile, kann man sagen, befindet sich der Herr Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem. Und sehr viele Ereignisse in den Evangelien, wenn wir es genau lesen, liegen auf diesem Weg. Man kann eigentlich sagen, der größte Teil der Evangelien beschäftigt sich mit diesem Weg, den Jesus nach Jerusalem geht. Könnt ihr mal nachmessen, so von der Dicke her der Seiten, wie viel das ist. Und ihr werdet das sehen. Es ist der größte Teil, der sich damit beschäftigt. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus das letzte Mal in diese Stadt kommt. Und dieser Einzug in die Stadt ist etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Besonderes für Israel und auch etwas ganz Besonderes für uns. Und darum gibt es auch entsprechende Vorbereitungen. Wir hatten es ja gelesen, Jesus schickt von seinen Jüngern zwei in einen Flecken, in ein Dorf, und sie sollen dort einen Esel holen. Ich weiß nicht, wie oft unser Herr Jesus den Jüngern solche konkreten Anweisungen gegeben hat. Anweisungen, die schon im Vorhinein ganz klar zeigen, was beim Ausführen passieren wird. Also mir fallen aus den Evangelien auf Anhieb noch zwei ein. Einmal, wo Petrus nach der Tempelsteuer gefragt wird. Da sagt Jesus: Geh dahin, wirf die Angel aus, du wirst einen Fisch fangen, und wenn du das Maul aufmachst, da ist eine Münze drin. Ja? Und genauso geschieht es auch. Und dann finden wir das nochmal, wo die Jünger das Passa vorbereiten sollen. Da läuft das auch so ab. Geht dahin, da werdet ihr eine Frau sehen, die trägt einen Krug, der geht danach und dann trefft ihr den und in das Haus geht ihr und dort soll alles vorbereitet werden. Jesus nimmt ganz und gar das Heft in die Hand. Nicht nur, dass er weiß, was kommt, er bestimmt es auch ins Detail genau. Kein Zufall, keine Option zum Wählen. Genau so muss es kommen. Und wir fragen uns vielleicht, warum? Haben wir denn als Menschen nicht die Entscheidung in der Hand, Dinge so oder so zu tun? Ich weiß, dass sich die Menschen darüber schon sehr viel den Kopf zerbrochen haben und gestritten haben darüber. Aber am Ende sehen wir nur das Sichtbare, das, was wirklich geschieht oder was nicht geschieht. Wir können es nicht erklären, wir können es noch viel weniger verstehen. Es geht über unsere menschliche Logik hinaus. Und ich denke, das ist auch gut so. Und es ist gut so, wenn wir uns das eingestehen, dass wir sagen, kann ich nicht erklären. Müssen wir auch gar nicht. Luther sagt, wir müssen Gott Gott sein lassen. Und wir müssen uns darauf besinnen, dass es eben die Lüge der Schlange war, die uns einreden wollte, ihr werdet sein wie Gott. Das ist doch unser Problem. Dass wir so sein wollen wie Gott, dass wir alles verstehen wollen und ergründen wollen, wo wir es eigentlich gar nicht brauchen. Hier in dieser Situation, da muss alles genau so geschehen. Und warum? Die Antwort, die ist eigentlich ganz einfach. Weil es hier um die Erfüllung der Schrift geht. Darum. um nichts Geringeres. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Gerade Matthäus zeigt uns in seinem Evangelium so oft, wie Jesus die Schrift erfüllt. Ich habe es mal nachgezählt. Im Matthäus-Evangelium finden wir 14 Mal diesen Satz: auf das erfüllt werde die Schrift. Und so ist es auch hier. Alle diese eigentümlichen Anweisungen ergehen an die Jünger nur zu diesem Zweck: auf das erfüllt werde die Schrift. Was ist das für eine Schrift, die erfüllt wird? Es ist genau das Wort aus dem Propheten Zacharja, das den Heiland verheißt. Es ist genau das Wort, das den Juden den Messias verheißt. Nicht Donald Trump, nein, Jesus. Und jetzt, wo die Zeit erfüllt ist, wo Jesus Christus nach Jerusalem kommt, um dort für uns zu sterben, da soll Israel es ganz offen sehen und hören. Dieser Jesus von Nazareth, der ist der Messias. Der ist der, auf den ihr schon so lange wartet. Jesus ist euer wahrer König. Und dieser König ist ganz anders als alle Könige und Machthaber auf Erden. Dieser König ist ein König eines ganz anderen Königreiches. Dem Pilatus sagt es der Herr Jesus dann später: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum haben die Könige dieser Welt auch keinen Einfluss auf dieses Königreich. Und dann kommt das ganz Große an dieser Verheißung: Dieser gewaltige König kommt zu dir und zu mir. Er kommt in unsere Welt, er kommt in unseren Ort, er kommt in unsere Familien und er kommt ganz persönlich zu mir. Nicht als Gast, nicht als Zuschauer, sondern er kommt, um mein Herr, um mein König zu werden. Und das Wichtigste, er kommt, um für immer zu bleiben. Er kommt in mein Leben hinein, um es in die Hand zu nehmen. Nicht als ein Diktator, wie heißt es hier in unserem Bibeltext, sanftmütig. Er will uns verändern, er will uns neu machen, er will uns angenehm machen vor Gott. Das alles ist in dieser alttestamentlichen Verheißung geschrieben. Und nun kommt der Herr Jesus und gibt ganz klare Anweisungen, damit sich dieses wunderbare Wort endlich erfüllt, punktgenau erfüllt. Und dann fügt der Herr Jesus noch etwas hinzu. Das ist im Vers 3: So euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Und sobald wird er sie euch lassen. Zu diesem Vers hat Willem Busch mal etwas sehr Treffendes gesagt. Ich weiß nicht, also die Jugend, denke ich mal, die kennt das. Oder? Naja, wenn ich sage, dann fällt es euch ein. Es gibt in der ganzen Schrift nur eine einzige Stelle, wo Jesus etwas braucht. Wir denken oft genug, Gott braucht uns. Jesus braucht uns in dieser Welt, in seinem Reich, für seine Arbeit, für was weiß ich was. Nein, er braucht uns nicht. Er braucht uns nicht. Das Einzigste, was Jesus wirklich gebraucht hat, das waren Esel. Das ist Willem Busch, seine Auslegung dazu. Und ich denke mal, mehr muss man dazu nicht sagen. Und nun haben die Jünger alles vorbereitet. Jesus Christus sitzt auf dem Esel und reitet langsam in Richtung Jerusalem. Und jetzt geschieht das eigentlich Unfassbare. Das Volk fängt mit einem lauten Jubel an. Warum ist das unfassbar? weil es eine total unmögliche Situation darstellt. Die Oberen der Juden, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, sie haben doch alles versucht, um diesen Jesus beim Volk in Misskredit zu bringen, um ihn schlecht zu machen. Ja, sie haben sich vor ihm gefürchtet, weil sie ihm nichts entgegenzusetzen haben. Wir kennen alle diese Streitgespräche, ja, die sie immer wieder stattgefunden haben zwischen den Schriftgelehrten, zwischen dem Hohen Rat. Und auch hier in unserem Text finden wir das. Und sie haben ihm nichts entgegenzusetzen. Und sie hatten Angst, dass Jesus das Volk zu einem Aufstand führt. Und man sieht daran, dass sie eigentlich überhaupt gar nichts verstanden haben. Ganz zu schweigen davon, dass es Gotteslästerung war, einen Menschen als Messias zu bezeichnen. Umso weniger kann man das in diesem Kontext mit Donald Trump verstehen, dass es plötzlich ein Rabbiner tut. Ja. Denn nichts anderes bedeutet es, wenn das Volk ruft, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wenn wir die Evangelien an dieser Stelle mal miteinander vergleichen, da finden wir noch manche zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, warum das Volk hier mit einmal so laut schreit und jubelt. Im Johannesevangelium wird uns das geschrieben, die Nachricht von der Auferweckung des Lazarus ist bis in die Stadt vorgedrungen und nun, als Jesus einzieht in die Stadt, geht ihnen der Mund über. Die Pharisäer kritisieren Jesus, weil er diesem Lob, diesem Zuruf nicht widerspricht. Aber am Ende müssen sie sich eingestehen, ihr seht, wir können nichts ausrichten. Es geschieht einfach. Sie stehen fassungslos vor dem, was dort passiert. Ja, und sie konnten wirklich nichts ausrichten. Warum? Weil hier die Schrift erfüllt wird. Und dort, wo Gott sein Wort wahrmacht, haben wir Menschen nichts entgegenzusetzen. Dort, wo Gott sein Wort erfüllt, da passt kein Blatt Papier zwischen ihm und seinem Wort. Und genau das passiert hier. Aber das ist nur die eine Seite. Es ist nur das, was offen zu sehen ist. Das andere, die andere Seite ist das, was im Inneren verborgen ist. Und da gibt es wohl ganz große Unterschiede. Und dieser Unterschied hat eine haarscharfe Trennlinie. Auf der einen Seite, da stehen die Menschen, die laut rufen und jubeln. Und auf der anderen Seite, da steht Gott. Wollen wir uns zuerst die Menschen ansehen? Sie sind ja zahlenmäßig überlegen. Sie jubeln, sie preisen Gott mit lauter Stimme. Sie rufen das Kommen des Messias aus. Da können wir sagen, wunderbar, schön. So muss das gehen. Aber warum tun sie es? Was ist der Grund? Rufen sie, weil sie wissen, was nun kommt? Rufen sie laut, jubeln sie laut dem Messias entgegen, weil sie wissen, dass er jetzt ans Kreuz gehen wird? Rufen sie, weil nun die Rettung der Menschheit so greifbar nahe gekommen ist? Rufen sie, weil sich nun endlich die Schrift des Alten Testaments erfüllt? Und wir müssen sagen, nein, darum rufen sie nicht. Ja, wir Menschen haben eben unsere Vorstellungen bis heute. Und wir haben ja den großen Vorteil, dass wir die Schrift im Ganzen vor uns haben. Wir können sehen, was passiert ist. Und wir müssen sehen, dass die Leute damals auch nur von 12 bis Mittag gedacht haben. Damals wollten die Menschen in Jesus einen Retter sehen, der sie aus der Oberherrschaft der Römer befreit. Damals wollten die Menschen in Jesus einen Retter sehen, der sie aus der Hand des Herodes befreit. Und sie wollten in Jesus einen Retter sehen, der sie aus der Gängelung der Pharisäer und Schriftgelehrten befreit. Um nur 3 aufzuzählen, sie wollten wesentlich mehr. Endlich wieder ein autonomes, ein starkes Israel. Und wenn wir uns die Zeit heute angucken, da sehen wir, es ist eigentlich nicht anders. Es ist so geblieben, genau so. Und wir stehen heute in der gleichen Gefahr. Auch wir sehen uns danach, endlich mal wieder eine Regierung zu haben, wo die Politiker nicht so strohdoof sind, wie sie sind. Oder so verlogen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Auch wir stehen in Gefahr, uns an Menschen zu hängen, die uns mehr versprechen, als wir jetzt zu sehen oder zu bezahlen haben. Wir sehen, ob damals die Juden oder wir heute, da hat sich nicht viel geändert. Gott hat es dem Samuel schon viele Jahrhunderte vorneweg gesagt. Der Mensch sieht, ich sage jetzt mal, nur das, was vor Augen ist. Und mehr ist nicht drin für uns. Und darum müssen wir uns eben auch die andere Seite ansehen. Auf der anderen Seite, da steht ganz einsam Gott mit seinem Sohn Jesus Christus. Und sie stehen da als eine Einheit, als eine Person. Und man kann sagen, da steht Gott mit seinem Sohn, einer gegen alle. Was für ein Verhältnis, was für eine unmögliche Situation. Aber bei Gott sind eben die Dinge ganz anders gelagert als bei uns Menschen. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, wie haben wir es da gut, dass wir das Wort Gottes in Händen halten können. Da können wir sehen, wie die Dinge anders gelagert sind, wie sie wirklich sind. Aber glauben wir das auch? Glauben wir es ganz persönlich in unserer Lebenssituation, in unserer aktuellen Tagessituation? Wie oft erwarten wir da von Jesus Dinge in unserem Leben, die uns gar nicht verheißen sind? Wie oft verdrehen wir das Wort so, dass es eben für uns passt? Auch wenn wir heute lesen können, was damals wirklich geschah, dann heißt das noch lange nicht, dass wir das auch glauben. Denn darum geht es ja, mit allen Konsequenzen, die das hat. Was geschieht hier nun in den Augen Gottes? Es erfüllt sich die lang verheißene Prophetie, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Hier zieht der neue König ein, aber er kommt nicht, um die Welt zu verbessern. Und auch nicht unser Land. Er kommt nicht, um die Welt zu regieren. Und auch nicht unser Land. Er kommt nicht, um meine persönliche Lebenssituation aus der Krise zu führen. Nein, dazu kommt er nicht. Sondern er kommt ganz allein, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Der größte Teil der Menschen würde dazu sagen, was? Mehr nicht? Weil die Menschen damit überhaupt gar nichts mehr anfangen können Wozu soll das denn gut sein? Wir brauchen Erlösung von falschen Politikern. Wir brauchen Erlösung von unseren Weltproblemen. Wir brauchen Erlösung von Krieg, von Hunger, von Machtgier. Und wenn wir auf die Grünen hören, ja, brauchen wir Rettung von der Klimaveränderung. Wir brauchen Rettung unseres Geldes. Könnte man eine endlos lange Liste führen. Was sollen wir da mit einem Heil vor Gott? Ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und darum muss ich es nochmal sagen. Jesus kommt ganz allein, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Ja, und nun kommen wir fromm. Auch wir haben unsere Pfründe einzubringen. Ich mache doch schon so viel für dich. Ich strenge mich doch an, dir gehorsam zu sein. Ich spende für das Reich Gottes. Und sieh dir mal mein Leben an. Da habe ich doch schon so viel verändert. Ich bin doch schon so viel näher an dich herangerückt. Das muss dir doch gefallen. Und darum muss ich es nochmal sagen. Jesus kommt ganz allein, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Für meine und für deine. Und darum steht Gott mit seinem Sohn Jesus Christus ganz allein, ganz einsam auf der anderen Seite. Aber wisst ihr, was das Frohmachende daran ist? Er geht darum nicht traurig weg, wie der reiche Jüngling. Er wartet auch nicht auf meine Zustimmung. Er braucht uns Menschen nicht, um das Heil für uns zu erwirken. Nein, dazu braucht er nur den Esel. Jesus erfüllt die Schrift, komme, was da wolle. Er erfüllt die Schrift, auch wenn er von keinem Menschen verstanden wird. Und er tut es um seines Vaters willen. Denn er hat es versprochen, dass sein Sohn den Kopf der Schlange zertreten wird. Und darum zieht Jesus nach Jerusalem ein, obwohl ihn seine Gegner nicht verstehen. Und er zieht nach Jerusalem ein, obwohl ihn seine Anhänger und seine Freunde nicht verstehen. Niemand versteht ihn. Er geht ganz allein, ganz einsam diesen Weg, obwohl unter lautem Jubel. Und er tut es für dich und für mich. Ob wir das wohl glauben können? Und nun kommt der zweite Teil des Textes. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Jetzt müsste doch eigentlich der große Paukenschlag kommen. Was kommt jetzt? Jesus geht dahin, wo er eigentlich hingehört, in den Tempel. Da, wo sein Vater versprochen hat, sich den Menschen zu offenbaren. Er geht dahin, wo er 21 Jahre früher schon den Satz gesagt hat, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Beginnt er nun von hier seine neue Herrschaft? Geht er nicht als der einzig Würdige in das Heiligtum im Tempel? Das könnte er doch. Er könnte einfach hinter den Vorhang gehen. Wer, wenn nicht er, hätte das Recht dazu? Aber das tut er nicht. Das alles tut er nicht. Auch wenn es in seiner Macht gestanden hätte, auch wenn er die Berechtigung dazu gehabt hätte, er tut es nicht. Er geht aus einem ganz anderen Grund in den Tempel. Er geht hinein, um uns zu zeigen, was bei uns alles schiefläuft. Dass die Ungläubigen das dem Wort Gottes nicht glauben, das ist ja einigermaßen normal. Aber eben auch die Frommen glauben nicht. Sie haben sich fromm eingerichtet. Sie haben sich den Tempel Gottes zu eigen gemacht. Ganz konkret haben sie damals ein Geschäft daraus gemacht. Sie haben an Gottes Gnadenangebot aus dem alten Bund, dass ihnen die Sünden vergeben werden, da haben sie ordentlich mit dran verdient. Ist es heute anders? Ich denke nicht. So viele Pfarrer und hauptamtliche Prediger sind zu Narren ihres Amtes geworden. Sie halten die Hände auf und lassen auf der anderen Seite die Gläubigen verhungern. Sie geben ihnen nicht das Brot des Lebens. Sie geben ihnen nicht das Wort des Heilandes. Sondern sie üben sich in menschlichen Floskeln, in Bibelkritik und in lauter philosophischen Gequake. Gott sei Dank nicht alle, aber doch so viele. Und viel zu oft sind sie mehr politisch aktiv als an ihren Schafen, die Jesus Christus ihnen anvertraut hat. Das ist doch die traurige Situation. Und unter den Frommen sieht es oft genug nicht anders aus. Da hält in die Gemeinden das Fleisch Einzug. Es muss ein Gottesdienst sein, wo man etwas fühlt, wo man etwas anfangen kann, anfassen kann. Und das Wort Gottes wird immer mehr zurückgedrängt. Und dafür wird eine Wohlstandstheologie gepredigt. Gottes Wort muss pragmatisch sein. Gottes Wort muss zum Anfassen sein. Es muss in unsere Zeit passen und vieles andere mehr. Ich denke, hier kann man Listen aufzählen, die länger sind als diese Predigt. Was macht nun unser Herr Jesus? Wie geht er damit um? Das sehen wir hier in diesem Text. Er wirft sie alle raus. Alle samt und sonders schmeißt er sie aus dem Tempel raus. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Das ist seine Antwort. Und nachdem er das getan hat, dann kommen die eigentlichen Besucher an diese Stelle. Blinde, Lahme, Krüppel und Kinder. Die Unmündigen, die Unwürdigen, die führt Jesus Christus in sein Haus. Die Mühseligen und Beladenen, die führt Jesus Christus in sein Haus. Die, die noch gar nichts verstehen können vom Reich Gottes, die Kinder, die führt Jesus Christus in sein Haus. Und sie loben Gott auf ihre Weise. Den Beladenen nimmt er ihre Last ab und die Unwürdigen stellt er in den Stand des Glaubens. Und die geistliche Elite, sie steht daneben und rümpft die Nase. Ich will es nochmal vorlesen. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du das auch, was diese sagen? Und Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir dein Lob zugerichtet. So voller Jubel dieser Bibeltext auch ist, am Anfang zumindest, so bitter ist das, was hier steht. Sein Volk Israel, das Volk Gottes, das Volk, das Gott als einzigsten auf der Erde kannte, sie verstehen nichts von dem, was hier geschieht, gar nichts. Sie sind blind für das Handeln Gottes, sie sind taub für das Reden Gottes. Sie, die Tag ein, Tag aus mit dem Wort Gottes umgehen, merken nicht, wie Gott hier sein Wort erfüllt, wie er es wahr macht. Und da kann Jesus nur gehen. Und so endet auch dieser Text. Er ließ sie da stehen und ging zur Stadt hinaus. Ja, Jesus geht aus dem Tempel heraus, um nicht wirklich wiederzukommen. Er hat sich abgewandt von diesem riesigen, monumentalen Heiligtum. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann war das Allerheiligste ja leer. Da stand nichts drin. Es steht schon seit reichlich 600 Jahren keine Bundeslade mehr drin. Jesus geht weg. Er geht woanders hin. Und das ist die Frage, ja, wo geht er denn hin? Und die Antwort, die finden wir auch in unserem Text. Er geht nach Bethanien. Er geht zu denen, die an ihn als den Retter glauben. Da geht er hin. Und da sind wir wieder bei der Verheißung aus dem Sacharja. Er kommt zu dir und zu mir, wenn wir an ihn glauben. Hier in unserem Bibeltext, da geht er wieder zurück nach Bethanien zu Lazarus, Martha und Maria. Sie waren nur ganz, ganz einfache, schlichte Leute. Aber sie glaubten Jesus. Sie vertrauten ihm als ihren Meister und Herrn. Und das macht für Jesus den großen Unterschied. Nicht dieser gewaltige Bau, nicht dieser gewaltige Kirchenapparat, wenn man mal diesen Vergleich nehmen darf. Das alles nicht. Was suchte Jesus im Tempel? Und was sucht Jesus bei uns? Er suchte den Glauben. Und den fand er dort nicht. Und den findet er bis heute dort nicht. Aber das gilt für uns heute. Da, wo ein Mensch an Jesus Christus glaubt, da kommt er, da zieht er ein. Und wenn wir an ihn glauben, wenn ich an ihn glaube, dann zieht er bei mir ein. Da, wo ein Mensch an Jesus Christus gläubig wird, der wird ein neuer Stein zu seinem Tempel hinzugefügt. Denn das ist ja eben die Verheißung, dass Jesus einen neuen Tempel baut. Nicht aus Steinen, die man anfassen kann, nicht von Händen gemacht, sondern das ist der neue Tempel, die Schar der Gläubigen. Was ist nun mit dem Volk Israel? Sind sie nicht mehr Gottes Volk? Paulus versucht es im Römerbrief zu beantworten. Aber eines steht felsenfest, auch für sie gibt es keinen anderen Weg zu Gott mehr als allein Jesus Christus. Mit seinem Kommen hat sich ihr Status geändert. Nur noch Jesus allein. Und was ist mit dem Tempel in Jerusalem? Ist er nicht mehr der Tempel Gottes? Ich denke, hier hat Gott ganz eindeutig geredet. Unser Heiligtum ist nicht der Tempel in Jerusalem. Mit dem leeren Heiligtum. Unser Heiligtum, so schreibt der Hebräerbrief, ist draußen vor der Stadt, bei den Verachteten, bei den Verbrechern. Es ist das Kreuz von Golgatha. Hier findet unsere Versöhnung statt. Hier hat Jesus Christus ein für alle Mal meine und deine Schuld bezahlt. Hier haben wir Frieden mit Gott für unsere Seelen, für unser Leben und für die Ewigkeit. Und der Tempel, was ist mit ihm? Das hat uns die Geschichte ganz eindeutig gezeigt. Er ist nicht mehr da. Gott hat ihn zerstören lassen. Als die Jünger am Abend eben dieses Tages nach dem Tempel fragen, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, muss gigantisch gewesen sein, wenn die Abendsonne so drauf geschienen hat, Da fragen sie ihn, siehst du nicht diese Steine, siehst du nicht dieses Monument? Was muss Jesus da antworten? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Was wir aber sehen, das ist etwas ganz anderes, etwas viel Schöneres. Wir dürfen den von Jesus Christus geschaffenen Tempel sehen. Und wir dürfen eben auf ihn, auf Jesus Christus sehen. Und was noch viel größer ist, wir dürfen zu seinem Reich, zu diesem Tempel dazugehören. Allein durch den Glauben. Amen. Wollen wir beten miteinander? Ja, Herr Jesus Christus, dafür wollen wir dir danken und wollen dich loben und dich anbeten, dass du diesen Weg gegangen bist, auch wenn du ihn einsam gegangen bist und allein. Und wenn du von den Menschen nicht verstanden wirst bis heute, so bist du doch diesen Weg gegangen. Und du bist ihn für uns gegangen, für mich. Du hast uns erlöst am Kreuz. Du hast unsere Schuld getragen. Du hast unser eigentliches, unser größtes Problem selber in die Hand genommen und hast es aufgelöst. Das ist so unfassbar groß. Durch dich dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Durch dich sind wir angenehm vor ihm. Durch dich sind wir gerettet. Hilf, dass wir das glauben können und daran festhalten. Amen.